Tagesordnungspunkte 5a bis 5e und den Zusatzpunkt 1, Beratung von Vorlagen zur Wohnungspolitik und zur Stadtplanung. Für die Aussprache sind 30 Minuten beschlossen. Wenn Sie bitte Platz nehmen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Kollegin Karin Ley, Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt jetzt am Ende der Legislatur 160.000 Sozialwohnungen weniger als noch vor 4 Jahren. In 8 Jahren GroKo sank die Zahl der Sozialwohnungen um über 400.000. Vermutlich noch in diesem Jahr wird die Zahl der Sozialwohnungen unter 1 Million abrutschen. Das ist ein historischer Tiefstand und eine miserable Bilanz Ihrer Politik. Es fehlen aktuell in Deutschland 5 Millionen Sozialwohnungen, sagt das Pestel-Institut. Alle 12 Minuten fällt eine Sozialwohnung weg. Und angesichts der Mietenexplosion ist dieses Versagen bei dem sozialen Wohnungsbau einfach nur fatal. Und es ist auch nicht alleine die Verantwortung der Länder. Sie haben zu wenig investiert. Das Baukindergeld ist Ihnen 3-mal mehr wert als der soziale Wohnungsbau. Eine kleine Milliarde jährlich für das gesamte Bundesgebiet ist kaum mehr, als die Stadt Wien, also eine Stadt in der Größe von Hamburg, alleine ausgibt für die soziale Wohnraumförderung. Und deswegen liegt in Wien die durchschnittliche Belastung mit Wohnkosten bei 21% des Haushaltseinkommens und in München beispielsweise 38%. Das zeigt doch, an Wien müssen wir uns orientieren. Und wenn wir mit diesem Schneckentempo weitermachen, dann haben wir in 30 Jahren bald keine Sozialwohnung mehr. Sozialwohnungen in Deutschland sind vom Aussterben bedroht. Wir brauchen endlich ein Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau. Dafür wollen wir als Linke 10 Milliarden Euro jährlich investieren, damit 250.000 soziale und gemeinnützige Wohnungen im Jahr entstehen können. Und was läuft in Wien besser? Mehr Investitionen, das ist das eine. Aber während hierzulande eine soziale Wohnung nach 15 Jahren ihren Status verliert und die Mieten sich wieder am Markt orientieren können, gilt dort einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Das muss auch in Deutschland gelten. Und genau deswegen brauchen wir einen Systemwechsel hin zu einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit. Ein System, das eine soziale Vermietungspraxis steuerlich befördert und nicht, wie es derzeit der Fall ist, die Konzerne auch noch steuerlich fördert. Ein System mit dauerhaften Sozialbindungen. Wir brauchen einen nicht profitorientierten Teil auf dem Wohnungsmarkt. Wir brauchen einen Teil des Wohnungsmarktes, der eben nicht dem Prinzip der Profitgier, sondern dem Prinzip des Gemeinwohls folgt. Dafür müssen wir gemeinsam kämpfen, denn Wohnen ist ein Grundrecht und keine Ware. Und deswegen fordern wir neben einem Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau die Einführung einer Wohnungsgemeinnützigkeit und wir wollen, dass das Grundrecht auf Wohnen endlich im Grundgesetz verankert wird. Meine Damen und Herren, ich habe hier vor 11 Jahren zum ersten Mal einen Neustart im sozialen Wohnungsbau gefolgt. Ich hatte häufig das Gefühl, dass ich mir bei diesem Thema den Mund fusselig rede und von der Union meistens nur unqualifizierte Zwischenrufe gekommen sind. Aber eines gibt mir Zuversicht. Ich habe an dieser Stelle, also vor 4 Jahren am Ende der letzten Legislatur, eine Grundgesetzänderung gefordert, dass der Bund sozialen Wohnraumförderung wieder fördern kann. Damals hat niemand zugestimmt, aber wir haben es gemeinsam, die demokratischen Fraktionen, ein halbes Jahr später beschlossen. Heute wird die Union unsere Anträge sicherlich wieder ablehnen. In der nächsten Legislaturperiode muss es anders laufen. Ein Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau und eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit müssen her. Vielen Dank.
So, der nächste Redner ist der Abgeordnete Kai Wegner, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Ley, ich weiß nicht, aber wir haben ja in dieser Legislaturperiode in den letzten 4 Jahren wirklich viel auf den Weg gebracht. Wir haben eine Wohnraumoffensive auf den Weg gebracht, die seinesgleichen sucht. Wir haben das Grundgesetz geändert. Wir waren es, die 5 Milliarden zur Verfügung gestellt haben für die soziale Wohnraumförderung. Und ich kann Ihnen nur sagen, lassen Sie uns doch gemeinsam mal alle Länder in die Pflicht nehmen, da noch ein paar Euros draufzulegen, damit wir die soziale Wohnraumförderung weiter vorantreiben. Und dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ich würde gerne viel mehr zu den Anträgen heute der Opposition sagen. Aber natürlich sind das wichtige Themen. Damit haben wir uns in dieser Legislaturperiode auch häufig beschäftigt. Ich möchte aber heute mein Thema auf ein anderes Thema lenken, meinen Schwerpunkt, meine Rede. Das ist das Thema Zukunft der Innenstädte. Denn in unseren Innenstädten ist seit geraumer Zeit mächtig Druck. Und Corona hat die Situation der Innenstädte selbstverständlich weiter verschärft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne umfassend stärken. Wir wollen lebendige Orte, wir wollen eine neue Nutzungsvielfalt, wir wollen Wohnen, Wirtschaft und Wohlfühlen wieder zusammenbringen. Und dabei muss der Handel weiterhin ein Eckpfeiler lebendiger Innenstädte bleiben. Was wir brauchen, ist ein authentisches Einkaufserlebnis, das einen echten Mehrwert für die Kunden bietet. Was wir brauchen, ist eine urbane Nutzungsvielfalt. Und zu einer urbanen Nutzungsvielfalt, dazu gehört auch das Handwerk und das Gewerbe. Und das wollen wir besser ermöglichen. Und das bringen wir heute als Koalitionsfraktion auch in diesen Deutschen Bundestag ein. So ermöglichen wir die funktionale Mischung und stärken die Stadt der kurzen Wege gemäß Leipzig-Charta. Klar ist für uns auch, dass die Innenstadt der Zukunft resilient und ökologisch nachhaltig sein muss. Wenn wir Parks und Grünflächen stärken, schützen wir auf der einen Seite das Klima, aber auf der anderen Seite erhöhen wir auch die Lebensqualität, gerade in unseren Innenstädten. Und dabei setzen wir weiterhin auf das Erfolgsmodell Städtebauförderung. Gerade auch wegen der Hebelwirkung ist die Städtebauförderung ein Konjunkturmotor. Und gerade mit dem Programm Lebendige Zentren können wir die transformative Kraft der Städte entfesseln. Und absolut, das ist auch gut. Und natürlich setzen wir dabei auch auf einen breiten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bin zutiefst davon überzeugt, nur die Vielfalt unterschiedlichster Ideen schafft die Stadt der Vielfalt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Wandel der Innenstädte ist eine Realität. Und es liegt auch an uns, daraus eine Erfolgsgeschichte zu machen. Packen wir also die Herausforderungen an, optimistisch und kreativ, innovativ und pragmatisch. So stärken wir die Zentren, so schaffen wir lebendige Orte für Austausch und Begegnungen und so sorgen wir für eine Renaissance der Innenstädte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir zum Ende meiner Ausführung eine persönliche Bemerkung. Ich hatte die große Ehre, 16 Jahre lang diesem Hohen Haus anzugehören. Und dafür bin ich sehr dankbar. Dafür danke ich vor allen Dingen meinen Wählerinnen und Wählern. Aber ich danke auch den Kolleginnen und Kollegen, die ich in dieser Zeit kennen und schätzen gelernt habe. Das gilt in der eigenen Fraktion genauso wie in den anderen Fraktionen. Und ich glaube, dass wir hier auch fraktionsübergreifend gemeinsam viel auf den Weg gebracht haben, auch in den letzten 16 Jahren, wo ich jetzt dabei sein durfte. Und das war mir wirklich eine große Ehre und Freude. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Beschäftigten des Deutschen Bundestages bedanken. Von der Pforte über den Fahrdienst bis zum wissenschaftlichen Dienst, viele, viele mehr, die unsere Arbeit eigentlich erst ermöglichen. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministerien und ich bedanke mich natürlich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Büro, weil vieles wäre ohne die auch nicht möglich gewesen. Und dafür bin ich, wie gesagt, sehr dankbar. Meine ganz persönliche Bitte an Sie in den nächsten Legislaturperioden, bei allen Unterschieden, die wir in den Zielen und vielleicht auch im Weg dorthin haben, bitte verteidigen Sie weiter Freiheit und Demokratie. Gerade in einer Zeit, wo sie vielleicht nicht mehr ganz so selbstverständlich sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Heimatstadt Berlin hat Freiheitsgeschichte geschrieben. Berlin ist heute die internationale Metropole in Deutschland. Berlin ist ein kultureller Leuchtturm. Berlin ist das politische Kraftzentrum unseres Landes. Mit ganz viel Leidenschaft bin ich Berliner und deswegen bewerbe ich mich um eine neue Herausforderung. Und im Gegensatz zu vielen Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Tagen ihre letzte Rede halten, kann ich sagen, ich bleibe in Berlin. Und meine Bitte an Sie, behalten Sie die Hauptstadt, die deutsche Hauptstadt, stets im Blick. Sie braucht auch starke Bundespolitik, damit sie sich weiter so toll entwickeln kann. Vielen, vielen Dank für die letzten 16 Jahre. Es war mir eine große Ehre und eine große Freude.
Tja, alles Gute, Kai Wegner. Der nächste Redner für die AfD-Fraktion ist der Kollege Udo Hemmelgarn.
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Besucher auf den Tribünen und an den Bildschirmen. Die vorliegenden Anträge der Linken zeigen wieder einmal sehr deutlich, wo die Reise nach ihrer Ansicht hingehen soll. Die Linke fordert eine neue Wohngemeinnützigkeit, mehr sozialen Wohnungsbau, praktisch ein Verbot der Zwangsräumung von Wohnraum. Kein sonderlich stimmiges Konzept zur Lösung der Wohnungsfrage, insbesondere wenn man es mit den Maßstäben der sozialen Marktwirtschaft misst oder mit den Maßstäben einer freiheitlichen Gesellschaft. Stimmig werden die Konzepte der Linken allerdings dann, wenn man sie als Angriffe auf das private Eigentum, die Freiheit und als Vorzeichen einer totalitären Gesellschaft versteht. Das Konzept der neuen Wohngemeinnützigkeit ist kein neues, sondern ein ziemlich altes. Und es ist eines, das schon einmal krachend gescheitert ist. Viele von uns erinnern sich noch an den Skandal um die neue Heimat. Allein die Privatgeschäfte des Vorstandes hatten zu einem Verlust von über 100 Millionen D-Mark geführt. Mehrere Vorstandsmitglieder hatten sich zum Teil direkt an den Mietern bereichert. Einige Altkader werden sich bestimmt gerne an die gute alte Zeit erinnern. Interessanterweise enthält das Konzept der Linken keine Regelung zur Begrenzung der Gehälter von Geschäftsführern oder Vorständen. Das ist umso bemerkenswerter, als sich die Linken sonst bei jeder Gelegenheit dafür aussprechen. In eigenen Angelegenheiten sieht man das so etwas anders. Es ist völlig klar, dass die neue Wohngemeinnützigkeit, wie sie den Linken vorschwebt, wieder zu den alten Problemen führen würde. Eine kleine privilegierte Schicht von Günstlingen würde sich die Taschen vollstopfen, während sich die Unternehmen verschulden, die Häuser vergammeln und den Mietern kein Stück geholfen wäre. George Orwells Farm der Tiere lässt grüßen. Mit einem weiteren Antrag möchte die Linke den sozialen Wohnungsbau retten. Es ist bekannt, dass die AfD nicht zu den größten Fans des sozialen Wohnungsbaus gehört. Das Hauptproblem besteht aus unserer Sicht darin, dass die Fehlbelegungsquote mit der Zeit immer weiter zunimmt. Günstige Sozialwohnungen werden dann früher oder später von Gutverdienern blockiert, währenddessen Bedürftige leer ausgehen. Die AfD setzt deshalb auf die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft, die unserem Land eine lange Zeit des Wohlstandes beschert haben und das auch in Zukunft tun könnten, wenn die Politik die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Dass es die Linke nicht mit der sozialen Marktwirtschaft und mit dem Privateigentum hat, zeigt sie an einem echten Highlight ihres Antrags, dem Entwurf der Linken zur Änderung des Grundgesetzes. Die Linken möchten, dass jeder einen einklagbaren Anspruch auf menschenwürdigen und einkommensgerechten Wohnraum hat. Zwangsräumungen sollen unzulässig sein, wenn kein zumutbarer Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt werden kann. Offenbar auch unabhängig davon, welche Gründungen zur Kündigung geführt haben. Der Mietnomade kann genauso wenig geräumt werden wie der rechtstreue zahlende Mieter. Gerechtigkeit nach Art der Linken.
Wer solche Gesetzentwürfe vorlegt, dem geht es nicht um den berechtigten Schutz der Mieter, dem geht es um das Enteignen, dem geht es um die Abschaffung des Privateigentums und dem geht es um die Abschaffung der sozialen Marktwirtschaft. Wer diesen Ideen folgt, und es tun scheinbar die Grünen, der zerstört 90% der Produktivkräfte in unserem Land und damit den Wohlstand breiter Schichten unseres Volkes. Dass solche Anträge in Deutschland mittlerweile salonfähig sind, ist das Erbe der Ära Merkel und eine schwere Hypothek für die Zukunft. Die Behauptung, dass Deregulierung und Privatisierung zur Wohnungsnot in den Ballungszentren geführt hätten, zeigt den ganzen Realitätsverlust linker Politik. Richtig ist, die Euro-Rettung, die Klimapolitik und die fortgesetzte Politik der offenen Grenzen haben wesentlich zur Wohnungsnot in diesem Lande und in den Ballungszentren insgesamt beigetragen. Und zu allem haben Sie, die Linken, Beifall geklatscht. Am Ende kann man den Inhalt eurer Anträge kurz zusammenfassen. Erst kommt der Irrsinn, dann kommt der Sozialismus. Wir werden Ihre Anträge ablehnen. Vielen Dank.
Das muss ich auch gar nicht.
So, Rede ist jetzt fertig. Aufregung beenden. Die nächste Rednerin ist die Abgeordnete Uli Nissen von der SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke den Linken für ihren Gesetzentwurf zu einer neuen Wohngemeinnützigkeit. Das ermöglicht mir, noch mal zu meinem Herzensthema bezahlbares Wohnen reden zu können. Das ist auch eine ganz wichtige Forderung des Ziels 11 der Nachhaltigkeitsziele. Mit der SPD, mit Olaf Scholz als Bundeskanzler, wird es eine neue Wohngemeinnützigkeit geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine wichtige Forderung auch aus unserem Wahlprogramm. Die Geschichte hat eindeutig gezeigt, die Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit unter Schwarz-Gelb war ein Fehler. Die SPD hatte gegen die Abschaffung gestimmt. Wir warnten vor Mieterhöhungs- und Umwandlungswellen von Miet- in Eigentumswohnungen. Leider wurde dies zur bitteren Realität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute halte ich meine letzte Rede zum Bauen im Bundestag. Ich bedanke mich meinen Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Auch danke an die tollen Mitarbeiter des Bundestags, der Ministerien, der Fraktionen. Ich habe ein großartiges Team in Berlin und Frankfurt. Ihr habt mich super unterstützt. Abbitte muss ich bei meiner Familie leisten. Auch wegen meiner intensiven Wahlkreisarbeit hatte ich oft wenig Zeit für Sie. Es war für mich eine große Ehre, dem Deutschen Bundestag anzugehören. Meine letzte Rede will ich nutzen, um einiges darzustellen, was wir während meiner 8 Jahre im Bundestag im Bereich Wohnen Gutes für die Menschen gemacht haben. Unvergessen, in meiner ersten Legislatur haben wir die Maklerprovision für Mieterinnen abgeschafft. Diese Forderung hatte ich schon als Sprecherin der Frankfurter Jugendsozialisten. Die Mieterinnen sparen jetzt jährlich mindestens 700 Millionen Euro an Maklerkotage. In dieser Legislatur haben wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die Sicherung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf den Weg gebracht. Wir haben investive Impulse für den Wohnungsbau gesetzt. Wir haben das Grundgesetz geändert, damit der Bund sich auch weiterhin am sozialen Wohnungsbau beteiligen kann. Dafür haben wir 5 Milliarden Euro gegeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das finde ich großartig. Wir haben mehrere Mietrechtspakete geschnürt. Die Mietpreisbremse wurde eingeführt, verlängert und geschärft. Wir haben die Modernisierungsumlage auf 8% gesenkt und gedeckelt. Der Betrachtungszeitraum beim Mietspiegel wurde von 4 auf 6 Jahre verlängert. Der Bindungszeitraum wird diese Woche noch auf 3 Jahre ausgeweitet. Das Wohngeld wurde zum 1. Januar 2020 reformiert. Wir haben das Baulandmobilisierungsgesetz beschlossen, für das ich auch hart gekämpft habe. Was mich besonders glücklich macht, liebe Kolleginnen und Kollegen, es tritt heute am Tag meiner letzten Rede zum Bauen in Kraft. Wir haben das Baugebot geschärft. Städte und Gemeinden können Eigentümern verpflichten, Wohnungen zu bauen, wenn Grundstücke zur Spekulation brachliegen. Kommunen können ihr Vorkaufsrecht für Grundstücke leichter deutlich machen. Um hierbei spekulativen Preisentwicklungen entgegenzuwirken, haben wir den Preis auf den Verkehrswert limitiert. Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen werden nur noch in seltenen Ausnahmefällen möglich sein. Diese Praxis verdrängt Menschen aus ihren Vierteln und führt oft nach Modernisierung zu deutlich höheren Miet- und Kaufpreisen. Ich habe in meinem Frankfurter Wahlkreis viele verzweifelte Menschen kennengelernt, die von Vertreibung betroffen werden. Dies ist zum Glück jetzt gestoppt. Beim bezahlbaren Wohnen gibt es noch viel zu tun. Unter anderem brauchen wir einen bundesweiten Mietendeckel. Mietwucher muss gestoppt werden, Eigenbedarfskündigungen müssen deutlich erschwert werden und das Unwesen bei möblierten Wohnungen muss gestoppt werden. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Legislatur die Situation der Mieterinnen weiter verbessern würden. Ich habe es Ihnen nicht immer leicht gemacht, liebe Kollegen, hoffe aber, dass Sie mich und Frankfurt in guter Erinnerung behalten. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Frau Kollegin Nissen. Alles Gute. Und der nächste Redner für die Fraktion der FDP ist der Abgeordnete Hagen-Reinhold.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ausgangslage ist, glaube ich, unserer Debatte heute klar. Wir haben immer noch angespannte Wohnungsmärkte, also nicht ausgeglichene Märkte, mehr Nachfrage als Angebot da ist. Das macht die Preise teuer und lässt kaum jemanden den passenden Wohnraum für sich finden. Und natürlich ist auch die Lösung klar, bauen, 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 brauchen wir nicht erwähnen. Aber egal mit wie viel Geld, liebe Frau Ley, so schnell geht es eben nicht. Deshalb muss es auch Lösungen geben, die dazwischen funktionieren. Und ein paar haben wir ja in den letzten Jahren beobachten können, ob sie funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Und sie funktionieren eben zum Teil nicht, zum Beispiel die Mietpreisbremse. Die hat nämlich noch keinen Wohnraum geschaffen, überhaupt nicht. Und sie hat auch nicht dafür gesorgt, dass Mieterinnen und Mieter den angemessenen Wohnraum für sie finden. Aber es gibt ja Lösungen, deshalb stehe ich heute hier vor Ihnen mit einem ganz neuen Konzept. Können Sie jetzt gut mal zuhören. Was wäre denn, wenn endlich die Familie, wo nur noch Mutter und Vater zu Hause sind, weil die Kinder in Lehre sind, aus ihrer großen Wohnung auszieht, die sie für die Kindererziehung hatte, in einen angemessenen Wohnraum, eine kleinere Wohnung für sie zieht, kann sie heute gar nicht finden, weil sie nicht auf dem Markt verfügbar sind und viel zu teuer sind. Wir müssen nämlich Märkte in Bewegung setzen, damit sich was ändert, denn ich glaube, es ist ja genug Quadratmeter Wohnraum da, zum Teil. Er ist nur falsch belegt, nämlich nicht nur von älteren Damen, ich kann das auch in meiner Familie nur von meinen Müttern und Schwiegermüttern sagen, viel zu große Wohnungen, wo sie teilweise alleine leben, aber in kleinere Wohnungen können sie gar nicht gehen, weil die noch teurer sind als die Wohnungen, die sie haben. Jetzt unser Konzept. Erstens, lassen Sie uns doch zusammen nicht feststellen, nur dass ein angespannter Wohnungsmarkt da ist, sondern herausfinden, welche Wohnungen tatsächlich fehlen. Natürlich geht im angespannten Wohnungsmarkt jede Wohnung sofort weg, auch die Fünfraumwohnung. Da ziehen nur leider zwei Leute ein, obwohl sie sie gar nicht brauchen. Wir müssen wissen, was wir brauchen. Zweitens, lassen Sie uns den Menschen, die es sich nicht leisten können, doch ihre Miete mit auf den Weg geben. Unser Konzept, was wir heute vorlegen, ist, wenn wir innerhalb des gleichen Mietspiegelniveaus die Leute umziehen lassen, und zwar in einen Wohnraum, der für sie angemessen ist, und einen Wohnraum, den sie freimachen, dann geben wir ihnen die alte Miete mit. Und das mit einem Konzept, mit einem Verfahren, was gut eingeführt ist, nämlich dem Wohngeld. Übers Wohngeld lösen wir das. Bürokratiearm und bewährtes System. Die Menschen können ihre Miete mit in die neue Wohnung nehmen. Was passiert dann? Auf Schlag haben wir Zehntausende Quadratmeter Wohnraum frei. Glauben Sie es mir, frei für die Leute, die wirklich auf den Märkten zurzeit Wohnungen suchen. Schnell und konsequent umgesetzt, ohne große Bautätigkeit, sofort lösbar. Was können wir noch machen? Drittens, wir wollen, dass an den Bestand angepasst umgebaut werden kann und das steuerlich absetzbar, auch in den Sachen, in den Momenten, wo es zurzeit noch nicht der Fall ist. Und wir haben Ihnen sogar noch einen ökologischen Aspekt aufgeschrieben, weil es sehr wichtig erschien. Energetische Sanierungsmaßnahmen nach dem 35c Einkommensteuergesetz sollen von anschaffungsnahen Erhaltungsaufwand ausgenommen werden, damit wir bei diesen Sanierungen, die wir machen, auch noch den Klimaschutz mit berücksichtigen. Das ist ein Konzept, wie es nur die FDP kann, lösungsorientiert, ideologiefrei und für alle Beteiligten, die vorankommen wollen, ideal. Lachen Sie nicht drüber. Es ist ein Vorschlag, wie wir schnell eine Lösung finden. Die brauchen wir alle zusammen, bis gebaut ist. Ich möchte, dass wir das ernsthaft diskutieren. 7 Jahre Mietpreisbremse haben gezeigt, das Instrument funktioniert. Wir legen Ihnen ein Konzept aus, wie es funktionieren kann. Und ich hoffe, wir finden viele Begeisterte, die mitmachen bei unserem Konzept. Ich danke Ihnen recht herzlich.
Der Abgeordnete Christian Kühn ist der nächste Redner für Bündnis 90 Grünen.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir sprechen ja im Kern heute über die Wohnungsgemeinnützigkeit. Das ist erstmal ein sperriger Begriff und viele Menschen wissen eigentlich nichts damit wirklich anzufangen. Die Wohnungsgemeinnützigkeit ist ein Prinzip oder ein Baustein der sozialen Marktwirtschaft beim Wohnen gewesen bis 1990. Sie galt sozusagen die ganze Bundesrepublik hindurch und der Aufbau unserer Wohnungsbestände, die wir in Deutschland haben, geht auf diese steuerliche Privilegierung von Wohnungsunternehmen zurück. 1990 nun hat damals die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung diese Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft, dadurch die Privatisierung der Wohnungsbestände in Deutschland ausgelöst und damit eines der Grundprobleme, das wir heute auf den Wohnungsmärkten haben, geschaffen. Und ich bin der Meinung, dass die Menschen im Sommer diesen Jahres das wissen müssen, denn es geht darum, wo wollen wir hin in den nächsten Jahren? Und ich glaube, diesen Fehler zu korrigieren, wäre an der Aufgabe der Union in diesen Tagen gewesen. Und leider haben Sie nicht die Kraft dafür. Es hat dazu geführt, dass wir in eine Negativspirale beim sozialen Wohnungsbau gekommen sind. Ja, wir haben heute fast ungefähr 1 Million Sozialwohnungen noch. Wir haben 3 Millionen seit Ende der 80er Jahren verloren. Und dieses Prinzip der Gemeinnützigkeit wollen nun wir, Grüne, Linke, auch Sozialdemokraten, habe ich jetzt verstanden, dass ihr das auch machen wollt, ja, wieder in die Wohnungsmärkte einführen. Wir wollen, dass Wohnungsunternehmen, die Wohnraum dauerhaft sozial gebunden bereitstellen, privilegiert werden gegenüber denjenigen, die eine fette Rendite machen. Und ich finde, dieses Prinzip der sozialen Marktwirtschaft ist unter Adenauer und Erhard Galt müssen wir wieder errichten. So, und jetzt schaut man sich mal in das CDU-Programm, ja, was da drin steht, ob so eine Idee der sozialen Marktwirtschaft sich da drin wiederfindet. Leider nicht. Aber man findet zu den Steuern und Wohnen was anderes. Nämlich die Union will die Sonderabschreibung, ja, die Sonderabschreibung bei der Anschaffung und bei den Herstellungskosten beim Wohnungsbau verlängern, ja, 5%. Sozusagen, das ist ein reines Investorengeschenk, das sie machen. Und die Wohnungsgemeinnützigkeit steht nicht drin. Aber wissen Sie, was auch nicht drin steht? Wie viel Geld Sie in der nächsten Wahlperiode für den sozialen Wohnungsbau ausgeben wollen. Sie haben im Kern keine Antwort auf die Negativspirale beim sozialen Wohnungsbau. Da geben Sie als Union keine Antwort. Und das halte ich angesichts der Zahlen auf den Wohnungsmärkten wirklich für skandalös. Sie versagen an dieser Stelle komplett. Das, was Sie fordern, die Sonderabschreibung, das ist innovationsfeindlich. Ja? Das ist auf der anderen Seite Geld, das man in den Markt schüttet, ja, und nichts bringt. Es ist ökonomischer Bullshit und es ist sozial ungerecht, weil Sie damit Investoren begünstigen gegenüber kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen. Das war jetzt schon so, ja, und ich kenne kein kommunales Unternehmen in Deutschland, das sagt, dass das eine gute Idee ist. Und deswegen sage ich Ihnen eins, das ist ein Fehler, das zu machen. Und ich rate Ihnen davon ab, das wirklich weiter zu verfolgen, denn dieses Programm, das Sie vorgelegt haben, zeigt einfach eins.
Die CDU. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion?
Ja, gerne.
Ja, lieber Chris Kühn, Sie haben ja eben das Wort Genossenschaften in den Mund genommen. Das war nochmal der Punkt, auf den ich zurückkommen wollte. Sie haben ja zu Recht gesagt, dass die Gesellschaften begünstigt werden sollen, die dauerhaft sich dem Gemeinwohl verpflichtet erklären. Und wir hatten die Situation, als die Gemeinnützigkeit abgeschafft wurde, wir haben dagegen gestimmt, Sie haben damals 1988 dagegen gestimmt, dass es die sogenannten steuerbefreiten Vermietungsgenossenschaften seitdem noch gibt. Und ich wollte Sie darauf aufmerksam machen, beziehungsweise fragen, ob Sie das wissen, dass die heute ein Problem haben. Weil wenn man eine Genossenschaft ist und nicht steuerbefreit ist und in das steuerbefreite Segment gehen will, muss man quasi seine stillen Reserven nachversteuern. Und wir wollen als SPD, dass diejenigen, die sich zukünftig gemeinnützig verhalten, dass die steuerliche Vorteile haben. Im Augenblick ist das genau andersrum. Und meine Frage ist, kennen Sie das Problem und stehen Sie an unserer Seite, dass die sich gemeinnützig verhalten, zukünftig besser gestellt werden, dass wir an dieser Stelle zu einer Änderung kommen?
Ja, danke, werter Kollege, dass Sie das fragen. Erstmal ist uns das Problem bekannt. Deswegen haben wir die Gemeinnützigkeit, so wie wir sie in der letzten Woche in den Deutschen Bundestag eingebracht haben, wo ja leider die Große Koalition dagegen gestimmt hat, auch als freiwillig sozusagen Option gewählt. Also ein Unternehmen kann optional sich zu einem gemeinnützigen Unternehmen werden und behält dann die steuerliche Privilegierung, zum Beispiel bei dem Erwerb von Grund und Boden. Also wenn darauf in Zukunft sozial gebundener Wohnungsbau entsteht, dann gilt da zum Beispiel keine Grunderwerbsteuer, aber auch andere steuerliche Vorteile. Und das können natürlich die Genossenschaften entscheiden, ob sie das möchten. Ich glaube, die Grundfrage, die Sie gestellt haben, ist natürlich eine steuerrechtliche Frage. Und da muss ich sagen, haben wir ja in dieser Wahlperiode immer wieder Vorschläge gemacht und auch nachgefragt. Und ich hätte mir da einen Finanzminister in Deutschland gewünscht, der sich diesen Fragen, ja, bei der Finanzfragen und bei den steuerlichen Fragen stärker angenommen hätte und da mehr Vorschläge aus dem Finanzministerium gekommen wäre. Ich habe da relativ wenig gesehen. Ich habe jetzt erfahren, dass Olaf Scholz ein glühender Verfechter der Wohnungsgemeinnützigkeit ist. Wir werden das in diesem Wahlkampf sehen, ja, ob das der Fall ist. Ich finde es gut, dass die SPD sich nun nach ja, 8 Jahren auch aufgemacht hat, die Wohnungsgemeinnützigkeit in ihr Programm aufzunehmen. Und deswegen bin ich sehr hoffnungsvoll, dass es uns dann gemeinsam gelingt, ja, dieses Projekt, die Gemeinnützigkeit wieder in Deutschland zu errichten, gemeinsam stemmen können. Ich glaube, es ist dringend notwendig, angesichts dessen, dass wir einfach in der Negativspirale beim sozialen Wohnungsbau sind.
So, Frage also beantwortet Union, und jetzt zügig zum Ende.
Ja, lassen Sie mich den letzten Gedanken oder Satz sagen. Ja, die Union will also die steuerliche Privilegierung von Investoren. Ich sage Ihnen eins, das hat was mit Ihrer Nähe zu Investoren zu tun und nichts mit einer guten Wohnungspolitik. Dankeschön.
Der nächste Redner ist der Abgeordnete Carsten Möhring, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, so viel letzte Reden. Lieber Kai, ich verabschiede dich auch ungern. Du warst immer ein netter AG-Vorsitzender. Und du weißt ja, wie du an dieses Rednerpult zurückkommst. Beim nächsten Mal vielleicht noch nicht, beim übernächsten Mal regierender Bürgermeister darf hier auch reden. Ne? Und liebe Uli Nissen, am liebsten warst du mir, wenn du im Ausschuss gesagt hast, ich schließe mich meinem Vorredner an, weil ich ja immer vor dir dran war. Und ich würde mal sagen, ich hätte vorhin bei deiner Rede bei vielen Punkten auch gesagt, ich schließe mich meiner Vorrednerin an, nicht bei allen. Wir haben so oft über Wohnungspolitik gesprochen, das will ich jetzt nicht sehr vertiefen, nur noch mal eins zum Thema Gemeinnützigkeit. Ein ganz so tolles Ideal ist das ja nun auch nicht, wenn wir wissen, dass zahlreiche Wohnungsbaugenossenschaften, dass zahlreiche Wohnungsunternehmen aus dem öffentlichen Bereich, dass auch eine Reihe von Gewerkschaften dieses Modell nicht präferieren. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, denn außer dem Thema Wohnen gibt es ja auch noch ein anderes, was wir bei diesem Tagesordnungspunkt behandeln, und das ist das Thema der Innenstädte. Wir sprechen also heute auch über die Innenstädte. Ob das Zentrum eines Ortes von dem Dreiklang Kirche, Markt, Kneipe geprägt ist oder von dem Charakter als City oder Central Business District, das ist sicher unterschiedlich, aber eins ist klar, die Zentren unterliegen einem ständigen Wandel. Und ich komme aus Köln, zum Glück ist die Frau Strack-Zimmermann heute nicht hier, die dann sagen würde, oh Gott, die kommt aus Düsseldorf. Dann würde ich dann sagen, oh Gott. Das Beispiel Köln will ich nur deswegen nennen, weil wir bei uns in der Innenstadt Straßennamen haben, die heißen zum Beispiel Seidenmachergässchen, oder die heißen Untergoldschmied oder der Markt heißt Heumarkt. Alles Namen, die darauf hindeuten, dass es mal um eine Funktion gegangen ist, die es heute nicht mehr gibt. Und die Innenstädte sind in einem schnellen Wandel und unter den aktuellen Bedingungen von Corona wandelt sich das noch einmal schneller. Auch das haben wir schon mal hin und wieder angedeutet hier bei der Städtebauförderung, über die wir diskutiert haben. Und wir haben durch die Corona-Zeit eine Beschleunigung und eine Verschärfung dieses Problems. Zahlreiche Geschäfte, meistens inhabergeführte, gehen aus dem Markt. Entweder fehlen die Kunden oder der Nachfolger. Ketten werden ausgedünnt, bleiben aber erhalten, führen zu einem monotonen Handelsbild an den Städten, die nicht attraktiv sind. Und wir müssen etwas tun und wir tun auch etwas. Es gibt zahlreiche Förderprogramme, die wir hier im Rahmen der Städtebauförderung, aber auch daneben haben. Das BMI als Bauministerium hat eine ganze Reihe von Aktivitäten aufgelegt. Die Länder tun etwas. Auch Nordrhein-Westfalen hat im letzten Jahr beispielsweise ein Innenstadtförderprogramm mit 40 Millionen aufgelegt. Alles das ist gut und richtig, aber Förderprogramme allein machen es ja noch nicht. Es muss auch die Kreativität dahinter stecken, dass wir eine Rückkehr zu einer möglichst funktionalen Vielfalt haben. Attraktivität einer Innenstadt besteht eben auch darin, dass man dort gerne hingeht, aus verschiedenen Gründen. Nicht nur zum Einkaufen, aber auch beispielsweise, um Grünflächen zu benutzen, um Kulturangebote wahrzunehmen und ähnliches mehr. Zu dieser Vielfalt gehört aber auch Wohnen und Gewerbe. Aber das Problem ist, dass wir in der Struktur der Innenstädte, wie wir sie heute haben, natürlich einen relativ hohen Kostenblock für Miete und Wohnraumnutzung haben. Und da müssen sich sowohl die Investoren von dem Gedanken verabschieden, dass sie immer maximale Preise kriegen. Die müssen abhängig sein von der Funktion. Und auch die leben davon, dass die Innenstadt gefragt ist und deswegen eine Nutzungsvielfalt und eine Differenzierung im Preisniveau haben. Zur Wiederbelebung gehören Klimaanpassung, dazu gehört Digitalisierung und lieber Bernhard Dadow, wir haben in ein paar Tagen wieder die Gelegenheit, das Smart City Projekt als Jury zu bewerten, nicht wir alleine, aber eine ganze Reihe anderer auch, und werden sehen, was für kreative Ideen aus den Städten dort kommen, um diese Digitalisierung in den Städten voranzubringen. Das ist ein wesentlicher Punkt, den wir beschleunigen müssen, neben der klimatischen Anpassung. Wir haben Kreativität nötig, wir haben Geld nötig, wir haben es nötig, dass sich die Städte entwickeln. Und wenn wir sie politisch begleiten, ist das gut. Aber die Kreativität, die Ideen müssen vor Ort entstehen. Dabei helfen wir ihnen. Aber machen, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, wenn wir dafür einen Hebel bieten, das müssen die betroffenen Kommunen dann. Und sie werden es auch mit unserer Hilfe tun können, da bin ich ziemlich sicher. Wir werden Sie dabei begleiten und unterstützen.
Vielen Dank, Carsten Möhring. Nächster Redner, der Abgeordnete Bernhard Dautrup, SPD-Fraktion.
Herr Präsident. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will vielleicht vorher zwei Bemerkungen persönlicher Art machen. Erstens, liebe Uli, ich wünsche dir alles Gute. Du bist eine wirklich aufrechte Kämpferin gewesen, immer für die sozialen Belange im Wohnungsbau, für Umwelt gleichermaßen. Vielen herzlichen Dank. Du wirst uns als engagierte Frankfurterin, das wird ja in jeder Rede mindestens 5-mal erwähnt, auch wirst du uns in Erinnerung bleiben. Und wir wissen, dass man natürlich außerparlamentarisch weiterkämpfen kann. Und das tust du. Viel Glück dabei. Ich will mich auch sehr herzlich bei Karl Wegner bedanken. Wir haben wirklich gut zusammengearbeitet. Wir sind auch menschlich gut miteinander klargekommen. Und auch wenn ich hier und da Carsten Möhring durchaus zustimme, in einem Punkt will ich das dieses Mal nicht machen. Ich wünsche dir menschlich alles Glück und politisch eine auch geruhsame und inspirierende Zeit als Oppositionsführer im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir haben wichtige Themen. Wir haben wichtige Themen drauf: sozialer Wohnungsbau, Genossenschaften. Das ist alles angesprochen worden. Ich will mal sagen, die Bilanz ist nicht ganz so schlecht, wie das hier bisweilen dargestellt worden sind. Wir haben 5 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau aufgebracht. Aber richtig ist eins: 100.000 Sozialwohnungen in einer Legislaturperiode sind angesichts der Lage nicht genug. Und deswegen sagen wir als Sozialdemokraten, Olaf Scholz an der Spitze, 100.000 Sozialwohnungen jedes Jahr. Und wenn wir dafür eine Mehrheit kriegen, dann ist das gut. Ich will aber auch darauf hinweisen, heute ist der Tag der Daseinsvorsorge. Das ist ein eminent wichtiger Tag für uns alle eigentlich als normale Bürgerinnen und Bürger, weil wir merken, das Selbstverständliche ist nicht immer so selbstverständlich. Und deswegen will ich auch auf ein anderes Thema hinweisen, was für uns in der Daseinsvorsorge besonders wichtig ist, nämlich der öffentliche Raum. Unsere Innenstädte, wie es eben schon gesagt worden ist, die Stadtteilzentren, die Visitenkarten unserer Kommunen. Und sie sind durch Corona ein Stück weit zusätzlich gefährdet worden, aber Corona ist nicht das Einzige. Wir haben viele offene Fragen. Carsten Möhring hat sie eben angesprochen. Leerstände, Immobilienpreise. Deswegen sind wir fachlich eigentlich auch der Auffassung, dass man mal über Gewerbemietspiegel reden sollte. Und natürlich spielt der Onlinehandel dabei eine Rolle. Auch hier ist die Frage, wie man die denn eigentlich finanziell beteiligen kann. Filialisierung, vieles andere mehr, vor allen Dingen die fehlende soziale Entmischung. Ich verweise auf unseren wirklich, glaube ich jedenfalls, ziemlich umfangreichen Antrag. Und der Bund ist schon seiner Aufgabe in den vergangenen Jahren gerecht geworden. Jetzt im Juli feiern wir quasi 50 Jahre Städtebauförderung in Deutschland. Das ist von der ersten Regierung Willy Brandt von der sozialliberalen Koalition auf den Weg gebracht worden. Und seitdem geht es in der Städtebauförderung um Strukturwandel und Zukunftssicherung. Um diese beiden Pole geht es immer. Es geht um Lebensqualität in der Stadt der Zukunft. Und deswegen sind die 790 Millionen, die wir heute auf Rekordniveau zur Verfügung stellen wollen, nicht genug, sondern sie müssen mehr werden. Aber 300 Millionen sind für die lebendigen Zentren dabei. Es gibt überdies mehrere andere Instrumente, auf die hingewiesen worden ist. Heute zum Beispiel hatten wir die Stiftung Baukultur zu Gast, die einen sehr, sehr guten und lesenswerten Bericht über die Baukultur zur Verfügung gestellt hat. Die kann ich hier jetzt nicht im Einzelnen darstellen. Auch der Handel erwartet noch einiges mehr und hat auch eigene Initiativen entwickelt. Ich will Sie alle mal hinweisen auf die Seite Unsere Stadtimpulse, die vom HDE und den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben wird und betreut wird, in denen man sehr vorbildliche Projekte finden kann. Also viele sind beteiligt. Was können wir noch tun? Ich will darauf hinweisen, dass wir im Haushalt 25 Millionen für sogenannte Reallabore zur Verfügung stellen, neue Wege ausprobieren, Wege in die Zukunft aufzuweisen. Und wir sind alle daran interessiert, dass dafür mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und ich weiß konkret, dass sowohl das BMI und das BMF ganz konkret darüber reden, dass aus diesen 25 Millionen infolge von Corona vielleicht 250 Millionen werden, und zwar noch in diesem Jahr. Und es wäre ausgesprochen gut, wenn dieses gelingen würde, wenn das unsere gemeinsame Unterstützung finden würde und wenn die Gespräche jetzt bald zum Abschluss gebracht werden können, die auf Initiative von Olaf Scholz entstanden sind. Ich hoffe, wir begrüßen das alle. Herzlichen Dank für Ihre Zustimmung.
Vielen Dank, Kollege Daltrup. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 30600 mit dem Titel Rettungsprogramm für den sozialen Wohnungsbau. Wer stimmt für diesen Antrag der Linken? Die Fraktion Die Linke. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? CDU, CSU, SPD, FDP und AfD. Enthaltung Bündnis 90 Grüne. Der Antrag der Linken ist damit abgelehnt. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Neue Wohngemeinnützigkeit einführen, einen nicht profitorientierten Sektor auf dem Wohnungsmarkt etablieren. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 30044, den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 17771 neu abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung des Ausschusses? CDU, CSU, SPD, AfD und FDP. Dankeschön. Gegenprobe Die Linke. Enthaltung Bündnis 90 Grüne. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke zur Änderung des Grundgesetzes Grundrecht auf Wohnen. Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 29453 den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke auf Drucksache 16479 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Die Linke und die Grünen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen des Hauses, also CDU, CSU, SPD, FDP und AfD. Enthaltungen keine. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung abgelehnt und es entfällt nach unserer Geschäftsordnung eine weitere Beratung. Abstimmung über den Antrag der Fraktionen CDU, CSU und SPD auf Drucksache 30978 mit dem Titel Zukunft der Innenstädte, Perspektiven für lebendige Städte und Zentren. Wer stimmt für diesen Antrag von CDU, CSU und SPD? CDU, CSU, SPD, Dankeschön. Wer stimmt dagegen? AfD und Grüne, danke. Enthaltung FDP und Linke. Der Antrag ist damit angenommen. Tagesordnungspunkt 5e, Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Gemeinsam leben, gemeinsam lernen, eine Bauoffensive für Studierende und Auszubildende unter einem Dach. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 24804, den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 23927 abzulehnen. Wer stimmt für die Ausschussempfehlung? Das sind alle Fraktionen mit Ausnahme der FDP-Fraktion. Gegenprobe die FDP. Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses ist angenommen. Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 30944 mit dem Titel Durch Subjektförderung den Lock-in überwinden und neuen Wohnraum schaffen, nachfrageorientiert, ökologisch und effizient. Wer stimmt für den Antrag? Die FDP-Fraktion. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Alle übrigen Fraktionen Enthaltungen keine. Der Antrag ist damit abgelehnt. Ich rufe auf